Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Wie ja vielleicht einige von euch wissen, bin ich heute das erste Mal hier vorne und auch recht unvorbereitet, weil mich der Anruf vom Bruder Küch erst um 8.15 Uhr heute Morgen erreichte. Und so bleibt mir nur nichts anderes übrig, als eine Predigt von unserem heimgegangenen Bruder Charles Haddon Spurgeon heute Morgen zu zitieren. Wir wollen uns dadurch ein Wort heute Morgen betrachten, und zwar aus dem 1. Thessalonikerbrief, Kapitel 5, den Vers 6, wo es da heißt: So lasst uns nun nicht schlafen, wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Es ist die Pflicht eines Dieners des Evangeliums, jede Wendung des Weges, der zum Himmel führt, zu zeigen, von den Gefahren oder Vorrechten dieses Weges zu reden und jeden zu warnen, von dem er weiß oder vermutet, dass es besonders gefährlich bei ihm steht. Nun gibt es einen Teil der Straße, die von der Stadt des Verderbens in die himmlische Stadt führt, welcher vielleicht mehr Gefahren in sich schließt als irgendein anderer Teil des Weges. Zwar wimmelt er nicht von Löwen noch von Drachen, er hat keine finsteren Wälder, keine tiefen Fallgruben, und doch sind dem Anschein nach mehr Wanderer auf diesem Teil des Weges vernichtet worden als sonst an einer Stelle, und selbst die Zweifelburg mit all ihrem Heer von Beinen kann nicht so viele Erschlagene aufweisen. Dieser Teil des Weges heißt das bezauberte Land. Der große Erdbeschreiber Johann Bunyan hat in seiner Beschreibung des Himmelsweges dieses Land vortrefflich gezeichnet, wenn er sagte: Ich sah in meinem Traum, dass die christlichen Pilgrime ihren Weg fortsetzten, bis sie in eine gewisse Gegend kamen, deren Luft den Fremden von Natur schläfrig machte, wenn er ihr nahe kam. Und hier begann hoffnungsvoll sehr matt zu werden und in einen Schlaf zu fallen, weshalb er zu Christian dann sagte: Ich fange jetzt an, so schläfrig zu werden, dass ich kaum meine Augen offen halten kann. Lasst uns hier ruhen und ein Schläfchen halten. Christian erwiderte: Keineswegs. Am Ende schlafen wir und wachen vielleicht nie mehr auf. Hoffnungsvoll entgegnete er: Warum nicht, mein Bruder? Der Schlaf ist süß für einen Arbeiter. Wir werden durch ihn erquickt werden. Daraufhin Christian: Erinnerst du dich nicht, dass einer der Schafhirten uns vor dem bezauberten Land warnte? Er meinte, wir sollten uns vor dem Schlaf in Acht nehmen. Darum lasst uns nicht schlafen, wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Ich denke, ihr Lieben, manche von uns wandern auch heute noch gegenwärtig durch dieses Land. Und ich fürchte, dass dieser Zustand der meisten Kirchen in unseren Tagen so ist. Sie legen sich auf die Bänke der Lauigkeit und in die Gartenlauben des bezauberten Landes. Ich will euch daher aufzeigen, erstens, was unter dem Zustand der Schläfrigkeit zu verstehen ist, in welchen Christen bisweilen geraten können. Zweitens will ich einige Betrachtungen anstellen, welche geeignet sind, die schläfrigen Christen aufzuwecken. Drittens, auf die eigentümlichen Zeiten hinweisen, in denen der Christ am meisten zum Schlaf versucht ist. Und zum vierten will ich dem Christen guten Rat geben, wie er sich verhalten soll, wenn er das bezauberte Land durchwandert und wenn ihn Schläfrigkeit überkommt. Nähern wir uns zum ersten Punkt. Was ist unter dem schläfrigen Zustand zu verstehen, in welchen ein Christ geraten kann? Schlaf ist nicht der Tod, wie wir ja wissen, aber ein ähnlicher Zustand. Ein Christ war einst tot, aber nun ist er lebendig, in unserem Herrn Jesus Christus. Und deswegen soll er nie mehr sterben. Obwohl er noch schläfrig werden kann und für einen toten, fleischlichen Sünder gehalten werden mag. Der Schlaf ist ein Zustand der Unempfindlichkeit, in der oft edelsten Kinder Gottes geraten können. Wenn ein Mensch schläft, so ist er unempfindlich und gefühllos. Der Wächter ruft unter seinem Fenster und er schläft weiter fort. Ein Feuer wütet in der Nachbarschaft, aber er weiß es nicht. Leute in seinem Haus mögen sterben und er weint nicht um sie. Die Winde mögen heulen, die Donner rollen und die Blitze leuchten, aber er kümmert sich nicht darum. Er schläft und ist unempfindlich gegen alles. Mein lieber Christ, siehe hier doch deinen Zustand mal. Bist du nicht schon öfters in einen Zustand der Unempfindlichkeit versetzt worden? Du wünschtest zu fühlen, aber alles, was du fühlst, war nur Pein, weil du nicht fühlen konntest. Du wünschtest beten zu können, du fühltest dich zwar nicht gebetslos, aber du fühltest nichts in deinem Gebet. Du vermochtest nicht zu seufzen, aber du würdest eine Welt dafür geben, wenn du jetzt seufzen könntest. Einst pflegtest du zu stöhnen, jetzt wäre dies ein goldener Stern wert, wenn du es erkaufen könntest. Singen kannst du zwar, aber dein Herz erhebt sich nicht bei deinem Gesang. Beten konntest du, aber jetzt ist dein Gebet tot und leblos. Du bist wie einer, der formenmäßig betet. Du fühlst, dass kein Drang, kein Geschmack, keine Salbung mehr in deinem Gebet ist. Du bist in einem schläfrigen Zustand also geraten. Wenn du früher an jemanden dachtest, der verdammt werden könnte, so konntest du seinetwegen in Tränen zerfließen. Aber jetzt könntest du am Rande der Hölle sitzen und unbewegt ihr Wehklagen anhören. Einst würde dich der Gedanke an die Rettung eines Sünders um Mitternacht aus dem Bett getrieben haben. Und du würdest die kalte Luft nicht gescheut haben, wenn du einen Sünder von seinen Sünden und dem Irrtum seiner Weges hättest bekehren können. Aber jetzt redet man dir über eine Menschenmenge, die dem Untergang entgegengeht, und du hörst die Sache an wie ein altes Märchen. Du drückst zwar dein Bedauern aus und gibst vielleicht auch wohl noch deinen Beitrag für ihre Rettung, aber dein Herz ist nicht in der Sache. Siehe doch, du bist gefühllos geworden. Nicht ganz vielleicht, aber doch in einem hohen Grade. Du willst wach werden und du ächzt, denn du fühlst, dass du in deinem schläfrigen Zustand doch bist. Ferner, wer schläft, ist verschiedenen Täuschungen auch unterworfen. Im Schlaf verlässt uns die Urteilskraft und die Fantasie beherrscht unser Gehirn. Träume entstehen und bringen sonderbare Dinge in unser Haupt. Bald sind wir auf dem stürmischen Meer, bald schwärmen wir in königlichen Palästen, wir sammeln Gold und Silber, als wären es nur Steine im Meer. Welche Täuschungen betrügen uns doch da? Der Bettler in seinem Traum ist reicher als der reiche Mann, und der reiche Mann findet sich so arm als Lazarus. Der Kranke wähnt sich gesund, der Gesunde verliert ein Glied oder ist tot. Im Traum fahren wir in die Hölle oder in den Himmel. Ebenso, meine lieben Mitchristen, seid ihr auch zu verschiedenen Täuschungen ausgesetzt. Wenn doch sie zu schläfrigen Bruderschaft gehörst, so werde doch wach. Bisweilen zweifelst du an dem Dasein Gottes, ja an deinem eigenen Dasein vielleicht auch. So zitterst bei dem Gedanke, das Evangelium möchte nicht wahr sein. Und du bist geneigt, die alte Lehre, welche du einst mit kräftiger Hand festhielst, fahren zu lassen. Elende Irrlehrer machen Angriff auf dich, Anfechtungen, Nöte. Du denkst, der Herr, der dich erkauft hat, sei nicht der Sohn Gottes. Vielleicht sagt dir der Teufel auch, du gehörst nicht mit dem Herrn an und du hältst dich vom Bund seiner Liebe ausgeschlossen. Zuweilen sind deine Einbildungen von heiterer Natur. Du hältst dich für etwas Großes und Mächtiges, vielleicht auch für einen besonderen Günstling des Himmels. Stolz bläht dich auf. Du hältst dich für reich und bedarfst nichts, wo du doch bloß arm und jämmerlich bist. Ist dies dein Zustand, o Christ, so möge dich der Herr daraus erretten. Ferner ist der Schlaf auch ein Zustand der Untätigkeit. Ein Schläfer hört auf, sich sein tägliches Brot zu verdienen. Der Mensch, der sich auf sein Lager gelegt hat, bebaut weder sein Feld, noch geht er auf die See, noch schreibt er Bücher, noch tut er sonst etwas. Seine Hände lässt er herabhängen. Sein Puls schlägt zwar, und Leben ist vielleicht auch noch in ihm, aber er ist tot in Beziehung auf irgendeine äußere Tätigkeit. Ihr Lieben, das ist wahrlich heute auch der Zustand mancher Christen. Einst war es ihre Freude, Kinder in der Sonntagsschule zu unterrichten. Aber das ist jetzt aufgegeben. Einst gingen sie in einen Gebetsverein, aber jetzt nicht mehr. Einst wollten sie Holzhauer und Wasserträger in der Gemeinde Gottes sein, aber ach, nun schlafen sie. Ist dies nicht im Allgemeinen wahr? Liegen nicht die Kirchen im Schlaf? Wo sind die Prediger, welche täglich den unausforschlichen Reichtum Christi verkündigen? Wie sehr sind die Gebetsversammlungen vernachlässigt? Wo ist der Gebetsgeist und wo ist das Leben der Andacht? Sind nicht viele Kirchen aus ihrem hohen Stand und aus der hohen Berufung gefallen? Der Herr wecke sie auf und sende ihnen mehr Männer des Gebets und der Kraft. Ferner, der Mensch, welcher schläft, ist in einem Zustand der Gefahr und auch der Unsicherheit. Der Mörder erschlägt den Schläfer und der Räuber plündert um Mitternacht das Haus dessen, der sorglos auf seinem Kissen doch liegt. Jael erschlägt den schlafenden Sisera, aber nimmt den Spieß von dem Polster des schlummernden Saul. Ein schlafender Eutychius fällt vom dritten Stockwerk und wird tot aufgehoben. Einem schlafenden Simson werden seine Haarlocken abgeschnitten und die Philister sind über ihm. O ihr schlafenden Christen, ihr seid in großer Gefahr. Dein Leben kann zwar nicht von dir genommen werden, es ist verborgen mit Christo in Gott. Aber ach, du kannst deinen Spieß verlieren, du kannst viel von deinem Glauben auch einbüßen. Und dein Wasserkrug, woraus du deine Lippen feuchtest, kann dir gestohlen werden von einem Dieb, der aus Raub ausgeht. Oh, du kennst deine Gefahren viel zu wenig. Gerade jetzt nimmt ein Engel mit schwarzen Flügeln seinen Spieß und steht bei deinem Haupt und spricht zu Jesus: Soll ich ihn schlagen? Ich will ihn nur einmal schlagen. Aber Jesus spricht: Du sollst ihn nicht schlagen. Nimm seinen Spieß und Wasserkrug, aber du sollst ihn nicht töten. So erwache denn, du Schläfer. Stehe auf von dem Ort, wo du dich in großer Unsicherheit doch befindest. Dein Schlaf ist nicht der Schlaf Jakobs, in welchem eine Leiter der Himmel und Erde verband und Engel auf und ab gestiegen sind. In deinem Schlaf ist eine Leiter von der Hölle aus aufgerichtet und Teufel steigen aus dem Abgrund, um deinen Geist ständig zu belästigen. Kommen wir zu Punkt 2. Einige Betrachtungen mal vorzulegen, welches geeignet sind, doch die schlafende Christheit zu wecken. Ich hatte einmal eine schlafende Zuhörerschaft, welche bei ihrem Mittagessen zu viel gegessen hatte und so nachmittags schläfrig in die Kirche kam. Um sie aufzuwecken, schrie ich aus aller Macht: Feuer, Feuer, Feuer! Von ihren Sitzen sich erheben, fragten einige, wo es denn wäre. Ich antwortete: Dort, in der Hölle, für schlafende Sünder, wie sie seien. So, Geliebte, möchte ich auch rufen: Feuer, Feuer, um die schläfrigen Christen doch aufzuwecken. O ihr Christen, erwachet doch von eurem Schlummer, denn der Herr kommt. Dies ist der Hauptgrund doch in unserem Text. Der Apostel sagt: Ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Ihr selbst wisst, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Ihr seid nicht in der Finsternis, dass jener Tag euch nicht überfalle wie ein Dieb. O ihr Christen, wisst ihr nicht, dass der Herr kommt? In einer Stunde, da ihr es nicht meint, wird er kommen. Der einst auf Golgatha bebend hing, das Haupt, das einst mit Dornen gekrönt wurde, wird halb mit einem Kopfschmuck von schimmernden Kleinodinien gekrönt werden. Er wird in den Wolken des Himmels kommen, zu seiner Kirche, zu uns. Willst du schlafend erfunden werden, wenn dein Herr kommt? Willst du den törichten jungen Frauen gleichen, welche schliefen, während der Bräutigam vorzog? Wenn unser Meister doch heute käme, würden nicht die meisten von uns sich fürchten müssen, ihn zu sehen? Wenn ein großer Mann uns besuchen will, wie putzen und reinigen wir doch da unser Haus? In jeder Ecke des Zimmers wird das Spinnengewebe weggerafft Jeder Teppich wird umgekehrt und gekehrt. Und man bemüht sich ernstlich, das Haus reinzuschaffen. Für den Gast, der da kommen wird. Und du willst das Haus deines Herzens nicht reinigen, ehe dein Herr kommt? So wachet denn, damit der Herr, wenn er kommt, euch bereit finde, ihr fleischlichen Christen, die ihr Spiele und Bälle besucht. Wollt ihr, dass euch Christus bei eurem Tanz antrifft? Ihr fleischlichen Handelsleute, wollt ihr, dass Christus euch in eurem betrügerischen Sinn antrifft? Die ihr die Armen unterdrückt und sie ihres Lohnes beraubt, wie schrecklich wird euch die Zukunft des Herrn sein? Wir haben von einem Matrosen gehört, der beim Sinken seines Schiffes in die Kajüte rang, um einen Beutel mit Gold zu rauben. Er wurde zwar gewarnt, dass er mit dieser Last nicht schwimmen könne, allein er band sich aber den Beutel um die Lenden, sprang in die See und was war, er versank für immer. Und so fürchte ich, werden manche Reiche, die ihr Geld nicht recht anzuwenden wissen, zur Hölle sinken, erdrosselt durch ihr Gold, das wie ein Mühlstein um ihren Hals hängt. Darum erwachet, o ihr Christen, von eurem Schlaf, denn euer Herr kommt bald. Du willst schlafen, während dein Herr im Anzug ist? Du willst schlafen, während Myriaden von Seelen verloren gehen und die Hölle bevölkert wird? Du willst schlafen, während Christus entehrt wird? Schlafen willst du, während der Teufel dein schläfriges Angesicht angrinst? Schlafen willst du, während die Dämonen um deinen schlummernden Trümmer umhertanzen und in der Hölle die Nachricht geben, dass ein Christ eingeschlafen ist? Du wirst den Teufel nie im Schlaf erhaschen, aber er wird dich erhaschen im Schlaf. Wachet deshalb und seid nüchtern, dass ihr zu alle Zeit in dem seiet, was eures Gottes und seines Reiches ist. Kommen wir zum dritten Punkt. Man mag nun fragen, wann ist der Christ am meisten zum Schlafen geneigt? Die Antwort wäre, er ist dem Schlaf am meisten ausgesetzt, wenn seine zeitlichen Verhältnisse alle gut stehen. Dann sagt mancher nämlich, du hast jetzt viele Güter auf viele Jahre angehäuft. Ruhe jetzt, liebe Seele, iss und trink und sei guten Muts. Sagt mir, ob ihr nicht damals, als ihr in Nöten wart und stündlich euch auf die Vorsorge Gottes verlassen musstet, als euch die Not zum Gnadenthron trieb, sagt mir, ob ihr nicht damals wachsamer gewesen seid als jetzt. Der Müller, dessen Rad ein immer fließender Strom treibt, geht schlafen, während der, welcher vom Wind doch abhängig ist, der bald stark, aber bald schwach weht, nicht schlafen darf, damit nicht etwa der starke Wind die Segel zerreiße oder nicht genug Wind da ist, die Räder zu drehen. Wenige Menschen schlafen doch im Sturm, viele dagegen schlafen doch erst bei ruhiger Nacht. Gäbe es noch allgemeine Verfolgungen, würden noch Scheiterhaufen über den Christen angezündet, so würden doch alle wach sein, oder? Aber da ja jeder unter seinem Weinstock und Feigenbaum sitzen darf, ohne Furcht, so ist fast alles im Schlaf. Eine andere gefährliche Zeit ist, wenn im Geistlichen alles gut steht. Man liest nie in Bunyans Pilgerreise, dass Christian eingeschlafen wäre, dort, wo Löwen zu fürchten waren. Er schlief nie, wenn er durch den Todesbach ging oder wenn er in der Burg des Riesens Verzweiflung war oder wenn er mit Apollyon stritt. Aber als er halbwegs den Hügel der Verzweiflung war, Schwierigkeit überstiegen hatte und als er an eine schöne kleine Gartenlaube kam, da ging er hinein, setzte sich und las seine Rolle. Er zog seine Schuhe aus und rieb seine müden Füße. Sehr bald war sein Mund offen, seine Arme hingen herab und er fiel bald in einen Schlaf. Die bezauberte Gegend war ein sehr ruhiger, angenehmer Ort, der Pilgrime bald in Schlaf brachte. Die Gartenlaube, die dort war, hieß des trägen Freund dazu bestimmt, die müden Fremden anzulocken und in Schlaf zu versetzen. Gewiss, an angenehmen Orten schließen die Menschen bald ihre Augen und wandern in das Traumland der Vergessenheit. Es sagt daher ein alter Verfasser, ich liebe den brüllenden Löwen lieber als den Schlafenden. Eine Versuchung ist nicht halb so schlimm, als wenn man gar nicht versucht wird. Eine betrübte Seele schläft nicht. Nur eine selbstvertrauende und sichere Seele ist in Gefahr, einzuschlafen. Seid daher auf der Hut, wenn ihr voll Freude seid. Denn die Jünger wollten schlafen, nachdem sie Christi Verklärung auf dem Berg gesehen hatten. Selige Zustände, o ihr freudigen Christen, sind oft sehr gefährlich. Sie versetzen euch in einen tiefen Schlaf. Ferner geraten Christen gerne in Schlaf, wenn sie am Ende ihrer Wallfahrt nahe kommen. Die, welche jahrelang in der Gnade gestanden haben, sind oft am meisten in Gefahr, einzuschlafen. Nach und nach kommen wir in die Übung der Sache. Es wird uns zur Gewohnheit, ins Haus Gottes zu gehen und uns an diese oder jene Kirche zu halten. Und indem wir so immer ein und denselben Weg gehen, werden wir sehr geneigt einzuschlafen. Wenn Moab sicher lag und nicht von einem Gefäß ins andere geleert wurde, so schlief er fort, denn er erfuhr keine Veränderung. Nun zum letzten Punkt. Wie können wir nun dem schlafenden Christen einen guten Rat geben? Steht auf von den Toten, so wird Christus erleuchten. Geht hin zu der Ameise, ihr Faulen, und seht ihr Weisen an. Und nun, welches ist der beste Plan, wach zu bleiben, wenn man durch die bezaubere Gegend wandert? Dazu sagt Bunyan in seinem Buch, dass es am zweckmäßigsten ist, in christlicher Gesellschaft zu reisen und von des Herrn Wegen zu reden. Christian und Hoffnungsvoll sagten zueinander, lasst uns miteinander wandeln, so werden wir nicht in Schlaf geraten. Christian sagte, Bruder, wo sollen wir anfangen? Daraufhin antwortete Hoffnungsvoll, wir wollen da anfangen, wo Gott mit uns angefangen hat. Dieser Gegenstand hielt sie wach. Wenn Christen miteinander reden, so werden sie nicht schlafen. Bleibet in der Verbindung mit Christen und ihr werdet nicht so leicht einschlafen. Christen, welche sich absondern und allein stehen, sind geneigt, sich niederzulegen und auf einem sanften Ruhebett zu ruhen und zu schlafen. Aber wenn ihr viel mit anderen im Umgang seid, so wird es doch für euch sehr nützlich sein. Zwei Christen, die von dem Weg des Herrn reden, gehen viel schneller himmelwärts, als wenn einer alleine ist. Ferner lasst mich euch sagen, dass ihr nicht so leicht in den Schlaf kommen werdet, wenn ihr wichtige Sachen ins Auge fassen werdet. Und wie könnt ihr in der bezauberten Gegend besser wach bleiben, als wenn euch der Heiland vor Augen steht? Ich habe nie einen Christen am Fuß eines Kreuzes schlafen sehen. Haltet euch deshalb nahe zum Kreuz Christi, und der Schlaf wird euch aus den Augen kommen. Ferner rate ich euch, vom Wind euch anwehen zu lassen. Lasst den Hauch des Heiligen Geistes euch beständig die Schläfe fächeln. So werdet ihr nicht schlafen. Suchet stets unter euch den Einfluss des Heiligen Geistes. Empfanget alle Kraft von ihm, und ihr werdet nicht schlafen können. Endlich bestrebet euch, einen tiefen Eindruck von dem Wert und der Wichtigkeit des Ortes zu erlangen, wohin ihr geht. Wenn ihr euch erinnert, dass ihr nach dem Himmel wandert, so werdet auf dem Wege ihr nicht schlafen können. Wenn ihr bedenkt, dass die Hölle hinter euch ist und der Teufel euch verfolgt, mit Anfechtung, mit Schlagen, mit allerlei Nöten, so werdet ihr gewiss keine Neigung zum Schlaf haben. Würde derjenige aber, der einen Menschen erschlagen hat, schlafen, wenn der Bluträcher hinter ihm ist und die Zufluchtsstätte noch vor ihm? Christ, willst du schlafen, wenn die Perlentore offen sind und die Engel dich erwarten zum Anschluss an ihren Gesang? Nun, den Schlafenden habe ich jetzt gepredigt, aber für die Toten habe ich nichts in meinem Text. Es sind manche hier, welche nicht schlafen, sondern welche völlig tot sind. Diese kann nur die Stimme Gottes auferwecken. Doch will ich auch zu ihnen ein Wort reden. O du toter Mensch, Weißt du nicht, dass dein Leib und deine Seele ein wertloses Aas ist, dass bald die Geier der Pein kommen und deine leblose Seele verzehren? Und obgleich du jetzt noch lachst über den Vogel, der in der Luft schwebt, so wird er doch bald über dich herabfahren und dein Totenbett wird erhallen. Von Geschrei, Heulen, Jammern und Angstrufen. Weißt du nicht, dass hernach deine tote Seele in das Topbett geworfen wird? Und dass, wie man im Morgenland der Leiber verbrennt, so dein Leib und deine Seele zusammen in der Hölle verbrannt werden sollen? Das ist keine bloße Dichtung, kein Bild, sondern ernste, bestimmte Wahrheit. Die Hölle ist eine Flamme, ein Feuer, das den Leib verzehrt und noch dazu die Seele verbrennt. Dort ist physisches Feuer für den Leib und geistliches Feuer für die Seele. Siehe doch, o Mensch, das wird dein Los sein. Gerade in diesem Augenblick wird dein Scheiterhaufen aufgerichtet. Deine Sündenjahre haben ungeheure Baumstämme übereinander gelegt. Und siehe, ein Engel fliegt vom Himmel herab mit einem bereits angezündeten Feuerbrand. Du liegst tot auf dem Scheiterhaufen. Er zündet diesen an und deine Krankheit zeigt, dass deine Unterteile schon im Feuer sind. Es wird dich, alter Mann, bald erreichen. Du bist dem Tode nahe. Und wenn es dich erreicht, so wirst du verstehen, was das Feuer heißt, das nicht verlischt und der Wurm, der nicht stirbt. Doch weil noch Hoffnung da ist, will ich dir das Evangelium verkündigen. Wer da glaubt und getauft wird, der soll selig werden, und wer nicht glaubt, soll und muss verdammt werden. Wer da glaubt an den Herrn Jesus Christus, das heißt, wer mit seinem kindlichen Glauben zu unserem Herrn Jesus kommt, auf ihn sein Vertrauen setzt, der soll selig werden. Wer aber nicht glaubt, soll ohne Schonung und ganz gewiss verdammt werden. Höret doch auf, ihr Menschen, und erzittert um das Wort des Herrn. Ich schließe, so lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Amen.